Heute geht's weiter mit dem 12. Türchen unseres Adventskalenders. Hört gern auch in die anderen Folgen rein, die findet ihr in unserer Podcast-Reihe Das ABC der Genetik. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hören. Ein Kind wird geboren und doch verdankt es sein Leben einer ungewöhnlichen medizinischen Entscheidung. Es hat drei Eltern. Nicht wegen einer komplizierten Liebesgeschichte, sondern um eine unheilbare Krankheit zu verhindern. Die Spur führt zu winzigen Kraftwerken in unseren Zellen mit einem eigenen Erbgut, der mitochondrialen DNA. Was macht sie so besonders? Woher stammt sie? Und wie hilft sie, Krankheiten zu verstehen oder jahrhundertealte Rätsel zu lösen? Darüber spreche ich heute mit unserer Expertin, Professor Dr. Julia Schulze-Hendrich. Fangen wir, wie immer, von vorne an. Was genau ist die mitochondriale DNA?
Unsere Erbinformation, also unser Genom, liegt im Zellkern jeder Zelle, auf 46 Chromosomen. Diese DNA ist der zentrale Bauplan für unseren Körper. Daneben gibt es ein zweites, viel kleineres Genom, das in winzigen Strukturen steckt, die von einer dünnen Hülle umgeben sind. Diese heißen Mitochondrien. Sie liegen nicht im Zellkern, sondern im Zellplasma, also im übrigen Raum der Zelle. Mitochondrien wandeln Sauerstoff und Nährstoffe in Energie um und ähneln einem biologischen Verbrennungsmotor. Deshalb nennt man sie oft die Kraftwerke der Zelle. Je nachdem, wie viel Energie eine Zelle benötigt, enthält sie hunderte bis tausende solcher Mitochondrien, besonders viele zum Beispiel in Muskel- und Nervenzellen. Die mitochondriale DNA ist ein kleiner, ringförmiger DNA-Strang mit nur 37 Genen im Vergleich zu den 20.000 Genen, die wir in unserem Genom haben. Das ist im Vergleich verschwindend wenig, aber diese Gene sind entscheidend für den Energiestoffwechsel der Zelle.
Warum haben die Mitochondrien überhaupt eine eigene DNA? Also wozu brauchen sie dieses Genom?
Ja, um das zu verstehen, müssen wir weit in die Evolution zurückblicken. Über 2 Milliarden Jahre. Man nimmt an, dass Mitochondrien ursprünglich eigenständige Bakterien waren, die von größeren Zellen quasi geschluckt wurden. Aber anstatt sie zu verdauen, haben die beiden eine Art Wohngemeinschaft gegründet, eine Symbiose. Und im Laufe der Evolution wurde aus dem Bakterium dann ein fester Bestandteil der Zelle, das Mitochondrium. Ein Großteil seiner Gene ist in den Zellkern gewandert. Aber wie gesagt, ein kleiner Teil bleibt dort, wo er gebraucht wird, direkt im Mitochondrium.
Wie funktioniert es denn dann bei der Zellteilung und Vererbung? Wie wird die mitochondriale DNA weitergegeben?
Mitochondrien sind erstmal unabhängig vom Zellkern und vermehren sich selbstständig durch Teilung. Ähnlich wie Bakterien. Bevor eine Zelle sich teilt, verdoppeln sich die Mitochondrien und die Zelle verteilt sie dann auf die beiden Tochterzellen. Spannend wird es bei der Fortpflanzung. Spermien haben nur ganz wenig Mitochondrien und die sitzen in ihrem Schwanz. Sie liefern dann die Energie für die Bewegung, gehen aber nach der Befruchtung verloren, mitsamt des Schwanzes, der nicht mehr gebraucht wird. Eizellen sind dagegen viel größer, voll mit Zellplasma und enthalten hunderttausende Mitochondrien. Deshalb stammt die mitochondriale DNA fast immer vollständig von der Mutter.
Das heißt, die mitochondriale DNA ist sowas wie ein genetisches Erbstück, das nur von den Müttern an ihre Kinder weitergegeben werden kann?
Im Prinzip ja. Alle Kinder, also alle Söhne und Töchter, erben die mitochondriale DNA von ihrer Mutter. Aber nur die Töchter geben sie dann auch wieder an die nächste Generation weiter. Die Söhne sind sozusagen hier die Endstation. Sie tragen die mitochondriale DNA ihrer Mutter, vererben sie aber nicht an ihre eigenen Kinder. Man kann sich das vorstellen wie eine Familiengeschichte. Die Söhne hören sich die Geschichte zwar an, aber nur die Töchter erzählen sie weiter von einer Generation zur nächsten.
Und genau daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die mütterliche Linie, also kann sie zurückverfolgen?
Ja, genau. Die Mitochondrien erzählen die Geschichte der Mütter. Wenn zwei Menschen dieselbe mitochondriale DNA haben, dann haben sie eine gemeinsame Vorfahrin. egal ob sie 5 oder 500 Generationen zurückliegt. So kann man mütterliche Abstammungslinien über viele Generationen zurückverfolgen, so gab es in die Steinzeit. Forscher sprechen hier von Haplogruppen, also Gruppen von Menschen, die eine gemeinsame mütterliche Ahnen haben. Ein berühmtes Beispiel ist die Hypothese der sogenannten mitochondrialen Eva, eine Frau, die vor etwa 200.000 Jahren in Afrika gelebt haben soll. Ihre mitochondriale DNA ist in allen heute lebenden Menschen nachweisbar. Natürlich war sie nicht die einzige Frau ihrer Zeit, aber die einzige, deren weibliche Linie ohne Unterbrechung weitergeführt wurde. Die Linien ihrer Zeitgenossinnen sind im Laufe der Evolution ausgestorben oder endeten, weil sie keine Töchter hatten.
Dann ist die mitochondriale DNA total wichtig für historische und forensische Untersuchungen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mitochondriale DNA ist ziemlich robust und liegt in tausenden Kopien in jeder Zelle vor. Das macht sie besonders wertvoll, wenn man nur wenig oder beschädigtes Material hat, zum Beispiel bei alten Knochen oder Haaren. Deshalb wird sie, wie du schon gesagt hast, in der Forensik genutzt, aber auch in der Paläogenetik, wenn es darum geht, die Geschichte längst vergangener Menschen zu erforschen. Ein berühmter Fall ist die Geschichte von Anastasia Romanova, der Tochter des letzten Zaren von Russland. Nach der Revolution galt sie als vermisst. Und jahrzehntelang behaupteten Frauen, sie zu sein, allen voran Anna Anderson, die in den USA fast wie eine Prinzessin behandelt wurde. Erst in den 90er Jahren wurden dann Knochen gefunden und ihre mitochondriale DNA mit der von lebenden Verwandten verglichen. Darunter war auch Prinz Philipp, der Ehemann der letzten britischen Queen, der über seine Mutter mit den Romanows verwandt war. Das Ergebnis aber war klar. Die mitochondriale DNA stimmte überein. Anastasia war tatsächlich tot und der Mythos wurde endgültig entzaubert.
Ja, spannend, dass man dem Ganzen auf die Schliche gekommen ist. In der Medizin spielt die mitochondriale DNA auch eine ziemlich wichtige Rolle, oder?
Veränderungen, also Mutationen in der mitochondrialen DNA, können zu schweren Krankheiten führen, den sogenannten Mitochondriopathien. Dabei ist die Funktion der Mitochondrien, also die Energieproduktion der Zelle, beeinträchtigt. Besonders betroffen sind Organe und Gewebe, die viel Energie benötigen, wie zum Beispiel das Gehirn oder die Muskeln. Die Symptome können sehr unterschiedlich und oft auch unspezifisch sein, von Muskelschwäche über neurologische Ausfälle bis hin zu Wachstumsstörungen. Das Ganze wird noch komplizierter, weil jede Zelle hunderte bis tausende Mitochondrien enthält und Mutationen nicht in allen vorkommen müssen. Manche Zellen haben viele defekte Mitochondrien, andere fast keine. Das nennt man Heteroplasmie. Und je nachdem, wie viele betroffene Mitochondrien vorhanden sind, kann der Schweregrad der Krankheit sehr unterschiedlich sein. Nicht nur von Person zu Person, sondern sogar zwischen verschiedenen Geweben eines Menschen. Diese Erkrankungen sind also ziemlich komplex, schwer zu erkennen und auch schwer zu behandeln. Und sie werden in der Regel mütterlich vererbt.
Damit wären wir auch wieder beim Drei-Eltern-Baby vom Anfang. Was genau hat es damit auf sich, Julia?
Hier geht es um ein Verfahren der Reproduktionsmedizin, das zum Beispiel in Großbritannien schon vereinzelt angewendet wurde. Die sogenannte Mitochondrienspende. Sie kommt bei Frauen zum Einsatz, die krankheitsverursachende Veränderungen, also Mutationen, in ihrer mitochondrialen DNA tragen. Das Ziel ist es, die Weitergabe solcher erblichen mitochondrialen Erkrankungen an ihre Kinder zu verhindern. Dafür braucht man Vater, Mutter und eine gesunde Eizellspenderin. Zunächst wird der Zellkern aus der Eizelle der betroffenen Mutter entnommen und in eine gesunde Eizelle einer Spenderin eingesetzt. Der Zellkern der Spenderin wurde vorher entfernt, aber ihre gesunden Mitochondrien bleiben erhalten. Diese Eizelle wird dann mit dem Sperma des Vaters befruchtet. Das Kind bekommt also den Großteil seiner DNA von Mutter und Vater, aber die mitochondriale DNA stammt von der Spenderin. Genetisch gesehen hat es damit drei Elternteile. Das ist ein großer medizinischer Durchbruch, aber natürlich auch ein Thema für ethische Diskussionen.
Ich fasse mal zusammen. Die mitochondriale DNA ist total klein, also richtig winzig und erzählt trotzdem eine ziemlich große Geschichte von unserer Herkunft, von unseren Müttern, von Krankheiten und modernen Therapien.
Sie bringt uralte Knochen zum Sprechen und entlarvt sogar ein paar alte Mythen. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben N. Da ist Jörn zu Gast und mit ihm gehe ich der Frage auf den Grund, wie viel Neandertaler eigentlich noch in uns steckt.